die Intensivstationen sind jetzt schon voll und es fängt jetzt erst die dritte Welle an. Wenn wir da nicht bald reagieren, werden wir auf eine Situation treffen, dass die Intensivstationen zum Beginn einer Welle so voll sind wie noch nie.
Herzlich willkommen bei 02, der Köln-Podcast. Mein Name ist Lukas Paas und in meiner Stammkneipe lerne ich spannende Menschen aus und um Köln kennen. Am Tresen treffe ich Unternehmer, Musiker, Schauspieler und weitere Menschen, von denen ich glaube, dass sie eine spannende Geschichte zu erzählen haben. Und auch an diesem Wochenende hat es mich wieder in meine Kneipe verschlagen. Und ihr dürft auch hier wieder dreimal raten, wen ich dort getroffen habe. Alexander Shimabukuro von Hagen. Alexander ist Intensivmediziner und Oberarzt auf einer der Intensivstationen der Uniklinik Köln. Alexander sieht jeden Tag die Patienten, von denen wir immer hören, wenn es um schwere Verläufe einer Covid-19-Erkrankung geht. Ich wollte von ihm wissen, wie es im letzten Jahr auf der Intensivstation aussah, wie die aktuelle Situation ist und ob er Angst vor der sogenannten dritten Welle hat, in der wir uns gerade befinden. Und ich glaube, wir haben ein ehrliches und wirklich unaufgeregtes Gespräch geführt. Alexander verbreitet keine Panik, aber er verharmlost auch nicht. Wir haben darüber gesprochen, warum die Pandemie die wirklichen Schwächen unserer Gesellschaft hervorhebt, was er von Leugnern hält und was seine schwersten Momente im letzten Jahr waren. Es ist wohl eine etwas andere Folge geworden, die mir persönlich aber sehr wichtig war. Deutschland befindet sich aktuell noch immer im Lockdown und die Auslastung der Intensivstationen wird immer als eine der Gründe genannt und mir ging es eigentlich einfach mal darum, aus erster Hand zu erfahren, wie die Situation war und vor allem, wie sie aktuell ist. Mir ist definitiv der Ernst der Lage nochmal wirklich bewusst geworden. Setzt euch doch einfach zu uns, bestellt euch ein Kölsch und freut euch auf Intensivmediziner Alexander. Aber bevor wir starten, möchte ich euch wie immer meinen Sponsor vorstellen. Und der ist, wie in den letzten Folgen davor auch, Milatech. Milatech ist die Digitalagentur in Köln und hilft kleinen und großen Unternehmen bei der Umsetzung ihrer digitalen Projekte. Von der einfachen Website bis hin zu komplexen Online-Strategien ist Milatech euer Ansprechpartner. Unter milatech.de findet ihr alle wichtigen Infos. Danke für euer Sponsoring. So, wir schleichen uns einfach mal langsam rein. Mhm. Du kommst jetzt direkt aus der Klinik, ne?
Ja.
Ist das so dein Standardarbeitspensum? Wann fängst du morgens an?
Ich fange morgens um 8.30 Uhr mit der Visite an und Ende ist immer Open End.
Okay, das heißt, du weißt,
wie es muss.
Kannst du das irgendwie so ein bisschen planen oder quasi bist du komplett?
Man kann versuchen, es zu planen, aber meistens machen einem dann doch die Patienten irgendwie einen Strich durch die Rechnung. Also gerade in Zeiten, wenn viel los ist. Es gibt mal Zeiten, wo es ruhiger ist, da kann man sicherlich planen, aber
okay. Manchmal
auch nicht.
Okay. Hattest du dieses Jahr schon Urlaub?
Ja.
Warst du urlaubsreif, als du Urlaub genommen hast?
Ja, ich würde sagen ja, aber ich meine, man kann ja jetzt auch nicht wirklich tollen Urlaub machen. Also ist man in Köln und...
Kannst du da runterkommen, so richtig? Dass du sagst, okay, du
kommst ja, jetzt... Ja, aber ich schaffe das eigentlich auch immer so ganz gut. Es ist jetzt im Augenblick halt einfach viel gewesen.
Okay, muss man jetzt aber du kamst dann schon runter und konntest dich entspannen oder...
Ja.
Was hast du so gemacht?
Freunde getroffen. In dem Maße, in dem man die treffen durfte. Ja, ist klar, aber... einfach nur entspannt, eben Dinge gemacht, die nichts mit Klinik zu tun haben, vor allem nichts mit Covid.
Okay. Seit wann bist du Oberarzt?
Boah, ehrlich gesagt, ein paar Jahre. 2018.
Das sind 3 Jahre knapp. Ja. Warum bist du Arzt geworden?
Ehrlich gesagt, mein Vater ist Arzt. Mhm. Als ich klein war, wollte ich zuerst Kranführer werden.
Okay.
Fand ich cool. Ja. Dann habe ich irgendwann festgestellt, dass es vielleicht auch nicht so der tolle Job ist, zumindest nicht für mich. Ich fand es immer toll, da oben zu sein und so, sah immer cool aus. Dann wollte ich unbedingt Arzt werden, weil mein Vater Arzt war, glaube ich, und ich das irgendwie auch immer interessant fand. Dann hatte ich meine Zeit lang, da wollte ich eigentlich eher in die Werbebranche und fand das gut, habe da mal ein Praktikum gemacht und habe auch festgestellt, dass es auch nicht so ist, wie man sich's vorstellt. Und bin dann eigentlich wieder zu dem Gedanken zurückgekommen, in die Medizin zu gehen. Seitdem mache ich das. Und ich habe es ehrlich gesagt nicht bereut.
Okay.
Ich möchte keinen anderen Job machen.
Also du bist glücklich in deinem Job, ja. Macht dir immer noch Spaß. Ich habe vom Medizinstudium und auch so von dem ganzen Thema null Plan. Absolut nicht. Hast du dich dann irgendwann festgelegt, dass du jetzt auf die Station möchtest, wo du jetzt bist? Oder wie?
Ja, man rutscht da so rein. Also ich habe, dazu muss man sagen, ich wollte ursprünglich mal Sportmediziner werden. Mhm. War irgendwie, mag Sport, klingt irgendwie nett. Dann habe ich aber Medizin studiert, dann hat sich es auch immer mehr rauskristallisiert, dass wirklich auch was mit innerer Medizin zu tun hat, was mich interessiert. Dann wollte ich lange Zeit eigentlich auch Immunologe oder Rheumatologe werden, war dann im Rahmen meines Studiums in den USA, war da auf einer Station für Onkologie und habe dann eigentlich gesagt, ich will Onkologie machen, also alles, was mit Krebs zu tun hat. Mhm. Hab dann auch hier in Köln in der Onkologie angefangen, in der Klinik 1 für innere Medizin. Und im Rahmen der Ausbildung muss man auch zumindest ein halbes Jahr Intensivmedizin machen. Da bin ich dann aber auch für 3 Jahre hängen geblieben. Und es hat mir einfach so Spaß gemacht, dass ich jetzt eigentlich schwerpunktmäßig Intensivmedizin mache.
Okay. Kannst du mir mal so ein bisschen erklären, das habe ich mich gefragt, wieso diese ganze Intensivmedizin, Intensivstation an der Uniklinik Köln so aufgebaut ist, wie das unterteilt ist? Gibt es da verschiedene Stationen? Gibt es eine große Intensivstation?
Wir haben mehrere Intensivstationen, die sind immer aufgeteilt, also subspezialisiert in der Regel. Es gibt eine Intensivstation, das ist die internistische Intensivstation, wo ich arbeite. Wir kümmern uns hauptsächlich um internistische Patienten, die schwer krank werden, mit einer Ausnahme, die kardiologischen Patienten, also Patienten mit Herzerkrankung, werden führend auf der Intensivstation des Herzzentrums betreut. Wir haben die aber auch, weil es gibt so viele Patienten, die Probleme mit dem Herzen haben und andere Probleme und oder die Intensivstation im Herzzentrum ist voll, dann übernehmen wir die natürlich auch. Mhm. Aber das ist jetzt nicht unser Schwerpunkt. Und unser Schwerpunkt ist bei uns eben auch vor allem Krebspatienten, die kritisch krank werden, einfach weil die Onkologie in Köln zumindest eine der größten inneren Kliniken ist. Und wir haben aber auch klinische Intensivstationen für die chirurgischen Patienten, Patienten mit neurologischen Erkrankungen, neurochirurgische Intensivstationen, eine pädiatrische Intensivstation für die Kinder. Also es gibt dann immer noch subspezialisierte Intensivstationen.
In deiner Berufsbezeichnung auf der Internetseite steht für innere Medizin, Onkologie, Hämatologie, klinische Infektiologie, Hämatologie und internistische Intensivmedizin. Infektiologie, da gehört dann wahrscheinlich auch das Thema pandemische Geschichten drunter oder allgemein Infekte, richtig?
Genau, wobei ich jetzt kein Infektiologe bin, das ist einfach nur, das sind die Abteilungen und die sind die Fächer, die in unserer Klinik vertreten sind. Allerdings muss man sagen, als Intensivmediziner ist die Infektiologie einer der Schwerpunkte, mit dem man sich beschäftigen muss, weil Infektionskrankheiten sind einer der Hauptgründe, weswegen Menschen auf die Intensivstation müssen.
Okay. Als du angetreten bist zu deinem Oberarzt-Dasein, hast du damit gerechnet, dass es irgendwann mal zu einer Pandemie kommt? Oder dass du jemals Arzt sein wirst während einer Pandemie?
Nicht so, wie es jetzt kam. Aber rechnen muss man damit eigentlich immer. Ich glaube, man wird auch so ein bisschen Intensivmediziner, weil man sowas zumindest irgendwie auch mit erwartet. Also man bereitet sich immer vor auf Notfälle. Akute Notfälle, das sind manchmal nur eine Person, aber gerade in der Intensivmedizin, es gibt halt immer wieder einen sogenannten Massenanfall von Verletzten bei Großveranstaltungen, wo es zu mehreren Schwerverletzten kommt. Unfälle auf der Autobahn, aber eben auch zum Beispiel Terroranschläge. Ja. Das ist jetzt hier zum Glück in Köln noch nicht passiert. Aber mit der Idee, dass viele Menschen krank werden und auch mit einer Pandemie muss man rechnen, zumal wir in der Vergangenheit ja auch immer wieder mal Grippewellen gehabt haben. Ja. Also Stichwort Schweinegrippe, wo es wirklich auch in Deutschland viele Fälle gab und wo auch die Intensivstationen sehr voll waren. Das hatte nur nie das Ausmaß, wie wir es jetzt haben. Und ich glaube, von den jetzt arbeitenden Intensivmedizinern hat noch nie jemand sowas erlebt, wie wir es jetzt haben.
Okay. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du zum allerersten Mal von Covid-19 gehört hast?
Das war im Januar.
In welchem Zusammenhang? Irgendwo gelesen?
Ja, oder? In den medizinischen Nachrichten. Man hatte halt mitbekommen, dass es in den USA, in China eine unbekannte Infektionskrankheit gab und da horcht man natürlich auf, zumal wir sozusagen auch schon SARS-1 hatten. Also das ist immer was, wo man hinhört und was man mitbekommt. Wir haben uns auch in Köln zum Glück recht frühzeitig darauf vorbereitet und das auch ernst genommen. Und das ist sicherlich auch einer der Gründe, weswegen wir ganz gut durchgekommen sind. Mhm. Also seitdem war das eigentlich ständig auf dem Schirm.
War dir zu dem Zeitpunkt, als du es gehört hast, direkt klar, dass das deinen beruflichen Alltag beeinflussen wird? Dass du damit zu tun kriegst?
Ich glaube, das wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ja. Dass es irgendwie was wäre, was ein Problem wird. Aber in dem Ausmaß habe ich das damals nicht kommen sehen. Wir wussten, dass es ein Problem sein könnte. Aber damals haben, glaube ich, alle gedacht, dass wir das irgendwie verhindern können, dass es zu uns nach Deutschland kommt.
Ich kann mich noch genau erinnern. Ich war noch in New York im Januar oder Februar. 2020 und da stand am JFK so ein riesengroßes Schild, Achtung Covid und chinesisches Virus irgendwas und ich habe nur gedacht, die Amerikaner, die drehen wieder durch, wegen so einem Virus so eine Show zu machen und dann kamen wir zurück und dann habe ich gemerkt, dass das hier so immer ernster wurde, ne? Dass man hat noch niemals mit den Ausmaßen gerechnet wie jetzt, aber dann war mir halt so klar, dass es ernst wird. Kannst du dich noch daran erinnern, dass du an den Punkt, wo du gedacht hast, okay, das ist doch nicht mehr so easy oder das ist doch etwas, was uns wirklich beeinflussen wird und hier passiert?
Ich glaube, als man dann zum ersten Mal in Europa von Fällen gehört hat, wir in Deutschland waren ja zum Glück spät dran, aber ich habe auch Kontakt zu Kollegen aus Italien, wenn man von denen gehört hat, was dann da los war, das konnte man zuerst gar nicht glauben, aber das war zum ersten Mal, wo ich gedacht habe, okay, das werden wir auch hier nicht aufhalten können.
Wenn wir jetzt schon mal so ein bisschen in der Vergangenheit wühlen, erinnerst du dich auch ganz konkret an deinen ersten Fall?
Ja, klar.
Du weißt auch genau,
ja,
wurde eingeliefert.
Ich weiß, wer das war und ich weiß auch, ja, kann ich mich noch gut dran erinnern.
Was hast du gedacht in dem Moment, als so die Tür aufgeht? Oder ich weiß nicht, kriegt ihr wahrscheinlich eine Info, jetzt kommt ein Covid-Patient.
Genau.
Und dann, was hast du gedacht? Jetzt ist es da.
Genau, ich habe gedacht, jetzt geht's los.
War dir klar, dass dann auch mehr kommen werden? Oder
ja.
Also dir war in dem Moment schon bewusst, dass das jetzt etwas ist, dass das jetzt quasi der Anfang ist?
Genau, es war klar, dass das nicht irgendwie nur ein Fall bleiben wird.
Wie war das für dich und für die ganze Station so? Was war das für ein Gefühl?
Ich meine, es war eine Mischung aus Aufregung, weil man natürlich auch durchaus, das ist durchaus natürlich auch beruflich, fachlich
eine Herausforderung.
Eine Herausforderung.
Ja,
aber es war natürlich auch ein bisschen Angst, weil man nicht genau wusste, wie schlimm ist diese Erkrankung eigentlich, wie ansteckend, wie gefährlich. Es wurde ja immer diskutiert, welche Schutzmaßnahmen sind notwendig. Ich persönlich war jetzt gar nicht so ängstlich, dass ich mich jetzt anstecken könnte oder so. Mhm. Weil wenn man Parallelen zu anderen Viren zieht, konnte man jetzt nicht erwarten, dass das irgendwie viel schlimmer ist. Es war nur klar, dass es was wird, was unser Gesundheitssystem schon belasten wird. Und mir war halt damals noch nicht klar, wie stark. Und wir waren aber gut vorbereitet. Also wir waren in der glücklichen Situation, dass wir nicht von der Situation überrascht wurden, sondern wir haben auf die Patienten gewartet. Das war bei den Kollegen in anderen Ländern anders. Die wurden einfach von der Welle überrollt und konnten sich gar nicht vorbereiten.
Woran meinst du, lag das oder liegt das wahrscheinlich immer noch, dass wir so gut vorbereitet sind auf den Stationen? Und andere vielleicht nicht?
Es liegt daran, dass es bei uns einfach später ankam. Das war pures Glück zum Teil. Und auch, dass wir es ernst genommen haben, uns vorbereitet haben. Wir haben wirklich sehr früh gesagt, okay, wir wissen nicht, ob das jemals kommt, aber wir wollen es zumindest irgendwie uns darauf vorbereiten und klären, haben wir genug Ausrüstung, in welchen Räumlichkeiten bringen wir die Patienten unter, wie ist das organisiert, wenn ein Patient kommt. Und da in unserer Klinik eben auch Infektiologen, also meine Kollegen sind Infektiologen, das ist auch ein weiterer Schwerpunkt unserer Klinik. Wir haben da eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Virologie, war das ehrlich gesagt sehr einfach, das so vorzubereiten. Und die Unterstützung auch bis hin zum klinischen Vorstand war ehrlich gesagt gut. Da kann man sich tatsächlich nicht beschweren. Das war wirklich eigentlich jetzt in der Anfangsphase alles gut.
Ich kenne das, also ich höre ja natürlich auch aus Familienkreisen, von Freunden, von Fällen, ne? Das ist ja mittlerweile jetzt durch die Zeit auch natürlich immer mehr geworden. Man hört halt so von total unterschiedlichen Verläufen. Ne? Manche haben gar nichts, die erschrecken sich dann plötzlich, dass sie positiv sind. Andere haben Husten, der eine hat hohes Fieber, andere ist todmüde dauerhaft und manche, wie gesagt, haben auch wirklich gar nichts. Und viele landen halt auch eben im Krankenhaus. Ist das etwas, was sich bei euch auf den Stationen auch widerspiegelt, dass diese Krankheitsverläufe so wahnsinnig unterschiedlich sind?
Ich weiß das, ich sehe es nun natürlich nicht. Also ich kriege die Covid-Patienten mit, die in die Klinik kommen, die in der Notaufnahme sich vorstellen teilweise, aber hauptsächlich eben die auf die Intensivstation kommen. Und die sind natürlich alle schwer krank. Die asymptomatischen, die wenig Beschwerden haben, sehe ich eigentlich nicht. Ich kenne die in meinem Bekanntenkreis, wo in meinem Bekanntenkreis ich jetzt auch nicht so viele kenne, die wirklich sich infiziert haben. Die gibt es natürlich, klar. Aber ich sehe eben nur den schlimmeren Teil, also die Patienten, die wirklich schwer krank sind, die beatmet werden müssen und die auch teilweise sterben.
Mit welchen Beschwerden kommen die Leute auf die Intensivstation? Was sind dann so die Hauptgründe, warum man dann quasi von der, ich sag mal, normalen Station zu euch in die Intensivstation kommt?
Luftnot, schlechte Sauerstoffsättigung, also hauptsächlich pulmonale Symptome, also lungenbedingte Symptome. Das ist eigentlich der Hauptgrund, weswegen die Patienten zu uns kommen.
Wie lange dauert es, sag mal, vom ersten Befund, entweder positiver Test oder der Hausarzt sagt dir, du hast Corona, bis die Leute bei euch auf der Intensivstation ankommen? Wie viel Zeit vergeht da jetzt, wenn wir mal wirklich so einen schweren Fall nehmen, der bei euch landet? Was schätzt du, oder du weißt es wahrscheinlich sogar, wie viel Zeit vergeht dazwischen?
Also da gibt es natürlich Statistiken, das ist individuell immer sehr unterschiedlich, aber man kann sagen, von der positiven Testung beziehungsweise den ersten Symptomen sind das so 2 bis 3 Wochen, bis die Patienten wirklich auf der Intensivstation landen. Die Patienten haben meistens einige Tage Symptome, verschlechtern sich, kommen in die Klinik, gehen erstmal zum Hausarzt, verschlechtern ein bisschen weitergehen, kommen in die Klinik, da sind sie dann auch nochmal ein paar Tage, dann kommen sie auf die Intensivstation und dann von da ab ist es dann halt wirklich knapp. Also da die Patienten, die an der Beatmungsmaschine landen und die an die Beatmungsmaschine müssen, kann man grob sagen, dass die Hälfte von denen das nicht überleben werden.
Wahnsinn. Krass. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Also ich habe mich jetzt extra im Vorfeld, weil ich das wirklich aus deinem Mund hören wollte und mich jetzt nicht irgendwie in welchen Statistiken eingearbeitet, ich hätte nicht gedacht, dass es so viele sind.
Also man muss natürlich sagen, es ist international, sind die Zahlen unterschiedlich. Mhm. Das liegt natürlich auch daran, in anderen Ländern sind die Intensivbetten knapper. Da werden auch nur junge Patienten auf die Intensivstation genommen. Also in manche Länder wurden vollkommen überrannt. Die hatten einfach gar nicht die Möglichkeit, Patienten optimal zu versorgen. Mhm. Da ist die Sterblichkeit höher. Wir in Deutschland haben relativ viele alte Patienten und auch sehr viele Intensivbetten. Das heißt, wir behandeln auch viele Patienten, die in anderen Ländern nicht behandelt werden. Deswegen ist die Mortalität, also die Sterblichkeit, bei uns etwas höher. Für die Covid-Patienten bei uns auf der Intensivstation sterben so circa 44%, das letzte Mal, als ich Zahlen von uns gesehen habe. Das ist ehrlich gesagt für mich überraschend gut dafür, dass wir eigentlich Patienten bekommen, die vorher schon auf anderen Intensivstationen waren und dann zu uns verlegt werden, weil sie dort eben auch nicht mehr ausreichend behandelt werden können. Mhm. Eigentlich hätte ich da eine höhere Sterblichkeit erwartet, aber es ist natürlich was man eigentlich nicht will, dass circa die Hälfte der Patienten, die man hat, sterben.
Das ist, woran sterben die Leute ganz konkret? Was sind die?
Auch das ist unterschiedlich. Letzten Endes immer noch meistens an den Problemen ihrer Lunge. Mhm. Die Patienten haben häufig teilweise danach zerstörte Lungen. Da kommen immer wieder Komplikationen dazu, zusätzliche bakterielle Infektionen, also Lungenentzündungen, die durch Bakterien ausgelöst sind. Teilweise ist es aber auch einfach so, dass die Patienten danach eine Lunge haben, mit der man nicht mehr wirklich selbstständig leben kann. Das ist sehr unterschiedlich, hängt auch davon ab, wie krank die Patienten vorher waren.
Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, ihr habt hauptsächlich ältere Patienten. Ist das so, also habt ihr einen sehr alten Schnitt auf eurer Intensivstation oder ist das... Man hört ja manchmal, es sind auch viele Jüngere dabei oder ab und zu mal Jüngere. Wie ist das so? Wie ist so dein Empfinden?
Das ist, glaube ich, das ist eine Besonderheit von diesem Virus und von Covid-Erkrankung, dass es vor allem die Älteren trifft. Und zwar zu einem überproportional hohen Anteil. Mhm. Es gibt, wenige Virusinfektionen, die so einen starken Unterschied zwischen sehr Alten und sehr Jungen haben. Mhm. Das heißt, die Jungen haben eigentlich wenig zu befürchten. Natürlich können da auch manche schwer krank werden und auch manche sterben, aber es sind halt einfach wenige. Dafür sind bei den Alten, den über 80-Jährigen stirbten, überproportional hoher Anteil. Mhm. Das macht sicherlich diese Pandemie auch so gefährlich, weil man sie dann eben auch nicht so ernst nimmt, weil nur ein Teil der Bevölkerung besonders schwer erkrankt und der andere Teil nicht. Deswegen sagen dann viele, ja, ich kenne eigentlich keinen, der wirklich große Probleme hatte, wenn man nur mit jungen Menschen unterwegs ist. Dafür ist es dann halt in den Alten- und Pflegeheimen umso schlimmer. Das variiert sehr. Im Augenblick, ehrlich gesagt, bei uns ist der Altersdurchschnitt bei Anfang, Mitte 60 gewesen. Und jetzt in der dritten Welle, von der man jetzt schon sprechen muss, ist es schon so, dass man beobachtet, dass die Patienten jünger werden.
Jünger heißt dann 40, also, 50?
Bei uns, also ich habe einen einzigen Patienten, der über 60 ist. Alle anderen sind hauptsächlich zwischen 50 und 60.
Wahnsinn.
Aber ich habe auch einen 31-jährigen Patienten, einen 42-jährigen. Also das,
sind das dann Menschen mit Vorerkrankungen?
Nee. Krass. Nicht immer. Also manche von denen haben Vorerkrankungen, aber die Patienten, die jetzt bei uns auf Station liegen, haben zum größten Teil keine wirklich schweren Vorerkrankungen. Wobei man auch sagen muss, wenn man von Vorerkrankungen spricht, Übergewicht ist in dem Fall schon eine Vorerkrankung. In Deutschland trifft das letzten Endes dann auch auf einen großen Prozentsatz zu, die sich eigentlich niemals als vorerkrankt bezeichnen würden.
Okay.
Aber aus unserer Sicht ist das natürlich ein Risikofaktor und auch eine Vorerkrankung. Blutzuckerkrankheit haben ganz viele Deutsche. Also insgesamt in diese Risikogruppe fallen dann doch irgendwie 20 Millionen Deutsche.
Ja. Und du hast gerade gesagt, die meisten haben, beziehungsweise die jetzt hast, haben keine, ne? Das ist schon verrückt.
Also was wir schon sehen, viele von denen sind übergewichtig, auch von den Jüngeren. Aber wir haben auch teilweise, ich habe einen 28-Jährigen gehabt, der war richtig starker, muskulöser Typ, der hat es auch umgehauen, der lag an der Beatmungsmaschine. Wahnsinn. Das, wieso es den getroffen hat, kann keiner sagen, aber die gibt's auch. Die sind natürlich weniger, aber die gibt's.
Habt ihr mehr Männer oder mehr Frauen auf,
als bei dir? Eindeutig mehr Männer.
Das ist ein Überhang, ne? Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Wie lang bleiben die im Schnitt so bei euch? Kann man das sagen? Wenn sie wieder gehen?
Ja, genau. Wenn sie wieder gehen, sehr lange. Wenn sie wieder gehen, sehr lange. Es ist natürlich, ja, es gibt die eine Gruppe, die sehr früh und sehr schnell starben, aber die Krankheitsverläufe sind ewig lang. Ich habe noch einige Patienten aus der ersten Welle, die eigentlich immer noch nicht zu Hause sind. Krass. Die immer wieder von einem Krankenhaus zum anderen in der Reha gewesen, dann nochmal schlechter geworden. Also es gibt da teilweise sehr, sehr lange Verläufe.
Mhm. Wie sieht denn so die ganz konkrete Behandlung aus? Wenn jetzt jemand kommt und zum Beispiel, wie gesagt, Luftnot zum Beispiel hat, wie sieht denn jetzt über die Wochen die Behandlung aus? Was macht man?
Das ist ja eines der Probleme. Wir haben bisher wenig spezifische Therapien. Am Anfang wurde ja alles Mögliche ausprobiert. Wir in Köln haben uns früh entschieden, jetzt nicht einfach irgendwelche Medikamente ohne erwiesenen Nachweis einer Wirksamkeit einzusetzen. Es gibt das Remdesivir. Das stand überall in der Presse. Es gibt auch Studien, die gezeigt haben, dass es wirksam sein kann. Aber insgesamt der Effekt dieser Medikamente ist relativ gering. Das, was wir häufig einsetzen, ist Dexamethason, ein Kortikosteroid, also Cortison letzten Endes. Das hat einen nachgewiesenen Nutzen, aber auch das ist jetzt nicht so, dass es ein Wundermedikament wäre. Es gibt monoklonale Antikörper, also Antikörper gegen Proteine von SARS-CoV-2, die auch Wirksamkeit zeigen, aber die helfen hauptsächlich auch den Menschen, die noch nicht so schwer krank sind. Das heißt, für die Gruppe, die wir behandeln, gibt es eigentlich wenig Medikamente, die wirklich einen nachgewiesenen Nutzen haben. Was wir eigentlich machen, ist, die Patienten nach Möglichkeit eben am Leben zu halten, bis die Infektion aushält und darauf zu achten, dass nicht noch Folgekomplikationen auftreten, nämlich zusätzliche Infektionen, die zu erkennen und zu behandeln. Mhm. Das ist eigentlich das, was wir hauptsächlich machen.
Sind die Menschen, die bei euch liegen, bei Bewusstsein? Oder gibt es welche, die bei Bewusstsein sind?
Bei mir die wenigsten, weil die meisten an der Beatmungsmaschine sind.
Und das schließt sich aus?
Ja, wahrscheinlich. Ja, also okay. In der Regel sind Patienten an der Beatmungsmaschine sediert, weil die haben einen Beatmungsschlauch, wird in der Regel über den Mund in die Luftröhre eingeführt. Das führt zu einem so starken Würgereiz, dass die meisten Menschen das nicht aushalten können, wach. Das gibt es in ganz seltenen Fällen. Aber gerade in der Anfangsphase oder in der schwierigen Phase, da werden die Patienten mit so hohen Drücken, Beatmungsdrücken beatmet, dass das eigentlich niemand ohne Sedierung aushält.
Was glaubst du, ist für die Menschen, die es mitkriegen, was gerade so passiert, für die das Schlimmste, wenn die bei euch liegen?
Zum Glück ist es so, wenn man mit dem Patienten spricht, die meisten erinnern sich im Nachhinein kaum an das, was bei uns passiert ist. Die haben da einfach, das liegt zum Teil natürlich an den Medikamenten, die wir geben, aber zum Teil ist es, glaube ich, auch ein Schutzmechanismus, dass man nicht mehr alles irgendwie so gegenwärtig hat, was da passiert ist.
Okay. Lass uns mal so ein bisschen zu dir kommen. Ich meine, du gehst jetzt jeden Tag wahrscheinlich in das Epizentrum. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich, was Corona oder Covid angeht, keinen unsichereren Ort als eure Station. Wie gehst du selbst damit um? Hast du Angst, dich selbst anzustecken? Hast du Angst, deine Freunde, Familie anzustecken? Ich meine, du gehst ja dahin, wo Covid halt ist, was wir halt probieren zu vermeiden.
Ehrlich gesagt, ich habe nicht wirklich Angst. Zum einen wissen wir inzwischen relativ genau, wie man sich schützt. Das war bevor aber auch irgendwie zum größten Teil klar. Wir hatten in Köln zumindest immer ausreichend Schutzausrüstung. Deswegen habe ich mir eigentlich zu keinem Zeitpunkt wirklich Gedanken gemacht oder Angst gehabt. Zumal ich jetzt auch nicht unbedingt in die absolute Risikogruppe gehöre. Mhm. Wo ich eigentlich mehr Angst vor hatte, ist, dass ich mich außerhalb der Klinik irgendwo infiziere und dann eben andere Menschen infiziere. Entweder meine Patienten, wobei da sollte die Schutzausrüstung eigentlich auch vorschützen, oder eben auch jemanden aus meiner Familie. Deswegen habe ich tatsächlich meine Kontakte im Freundes- und Familienkreis massiv eingeschränkt in der Zeit.
Jetzt immer noch?
Ja. Das heißt, ich bin zwar geimpft, aber ich versuche das immer noch irgendwie gering zu haben. Meine Eltern, mein Vater ist inzwischen auch geimpft. Also rein theoretisch könnte ich das jetzt etwas entspannter sehen. Und das ist sicherlich auch ein gutes Gefühl zu wissen, dass das Risiko damit schon mal deutlich reduziert ist. Aber letzten Endes ist das immer noch ein Problem. Und je mehr Menschen sich infizieren, desto größer ist das Risiko zusätzlicher Variationen und auch eben von Mutanten, die eventuell auch durch den Impfstoff nicht verhindert werden. Insofern sollte man das ernst nehmen, zumal ich auch ja, so wie jetzt hier in dem Podcast, irgendwie auch immer wieder mal Interviews gebe und da kann ich nicht sagen, Leute, passt auf und verhaltet euch vernünftig und dann selbst irgendwie Party machen.
Nee, klar.
Verträgt sich nicht.
Wie geht's deinem Team so drumherum? Ich meine, wir leben jetzt seit knapp einem Jahr in der Pandemie. Wie geht's so den Leuten, Pflegern, die du so jeden Tag siehst?
Ja, am Anfang waren viele natürlich nervös und hatten auch ein bisschen Angst, wobei man sagen muss, wenn man retrospektiv jetzt die Daten sich anschaut, die Intensivstationen sind sehr sichere Orte, einfach weil die Leute sich schützen, weil die Leute auch Profis sind und wissen, wie man sich schützt. Deswegen kommt es da eigentlich selten zu einer Infektion. Ich habe selten Fälle erlebt und das sind dann manchmal Unfälle gewesen. Ich habe eine Patientin behandelt, die ist selbst Intensivkrankenpflegerin und der hat eine Patientin mit Covid, die sie gepflegt hat, die Maske vom Gesicht gerissen und die hat sich infiziert und ist dann bei uns gelandet. Das gibt es natürlich auch, aber das ist halt ein seltener Fall und das ist dann ein Unfall. Aber ansonsten steckt sich eigentlich auf der Intensivstation, glaube ich, keiner an, wenn die Vorsichtsmaßnahmen wirklich alle beachtet werden. Von daher sind diesbezüglich eigentlich fast alle sehr entspannt, zumal jetzt auch bei uns alle im Intensivbereich, die geimpft werden wollen, auch geimpft sind.
Okay.
Es ist nur so, dass natürlich inzwischen sich eine extreme Erschöpfung bemerkbar macht. Also jetzt kommt die dritte Welle und wir hatten jetzt nach der zweiten Welle einen ganz kurzen Moment, wo wir keine Covid-Patienten auf Station hatten. Jetzt kommt schon wieder genau das Gleiche und das ist auch relativ monoton. Die Patienten haben alle das gleiche Problem und es ist einfach anstrengend. Ich kann mich gar nicht mal so sehr beklagen als Arzt. Klar, das ist viel Arbeit, das sind Schicksale und Dramen, die man da miterlebt, aber unsere Pflegekräfte müssen den ganzen Tag stundenlang in diesen Zimmern mit der ganzen Schutzkleidung arbeiten und wir Ärzte müssen das bei weitem nicht so häufig und so lang und das auf Dauer durchzuhalten ist einfach schwierig.
Du hast gerade schon gesagt, dass die Menschen unterschiedlich darauf reagieren. Bei mir ist das im Freundeskreis auch total so. Es gibt einmal so die Panischen, die total am Rad drehen, ne? Also wirklich jetzt auch immer noch sehr, 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 sehr hochdrehen, sage ich mal. Dann gibt es so die Lockeren, ne? Und dann gibt es noch ein paar ganz andere. Wie gehst du persönlich, ich meine, du hast ja auch so eine gewisse Leitfunktion, nenne ich das jetzt mal. Wie gehst du, im Team hast du das wahrscheinlich auch, ne? Du hast wahrscheinlich ein paar Leute, die sehr panisch sind, ein paar, die entspannt ist. Wie gehst du damit so um, mit den Leuten halt, die Leute halt so unter Kontrolle zu halten, nenne ich das jetzt mal, oder?
Ich glaube, man kann das nur machen, indem man sich als Vorbild sieht und das versucht eben zum einen vorbildlich zu machen, den anderen vorzuleben und auch, wenn Fragen sind, zu erklären. Die meisten Probleme entstehen einfach, wenn Leute bestimmte Dinge nicht verstehen oder manche Dinge unklar sind. Es gab ja auch in den Medien wird so viel Blödsinn erzählt und es gibt so viele unterschiedliche Meinungen, da kann man verwirrt werden, wenn man sich nicht intensiv damit auskennt oder auch viel damit beschäftigt. Das kann ich total verstehen, weil selbst ich manchmal verwirrt bin bei dem, was da irgendwie überall steht und da wird auch irgendwie manchmal zu schnell irgendwas hinausposaunt, was wissenschaftlich einfach nicht gut genug unterlegt ist. Voll.
Ich hatte am Anfang der Pandemie, kann ich mich noch total daran erinnern, müsste so März, April gewesen sein, hatte ich so einen totalen Nachrichtendrang. Ich lag, glaube ich, gefühlt abends auf dem Sofa und habe die gängigen Nachrichtenseiten im Sekundentakt aktualisiert, weil das ja schon so ein bisschen Endzeitstimmung war. Und ich glaube, das hat auch viele Menschen nicht gut getan. So diese Nachrichtenflut, man hat das probiert irgendwie einzuordnen, es war super schwierig einzuordnen.
Ach, wir hatten am Anfang ja, glaube ich, Millionen Covid- oder SARS-CoV-2-Experten hier in Deutschland.
Klar, ja.
Jeder hat irgendwas gelesen und so. Ich glaube, das ist eines der Probleme. Wir wissen nicht, damit umzugehen, wenn irgendwas unklar ist. Jeder hat sofort irgendwie gedacht, er müsste irgendwas wissen. Und wenn er was wusste, und das ist ja häufig so, das ist ein bekannter Effekt, Daniel Krüger, je weniger man weiß, desto sicherer ist man sich seiner Sache.
Ja.
Nur wenn man viel weiß, weiß man, dass man nichts weiß. Das ist, glaube ich, häufig der Fall, ja.
Gab es jetzt so in dem vergangenen Jahr bei dir irgendeinen Moment, wo du gesagt hast, boah, vielleicht entgleitet uns das? Oder hattest du irgendwann mal so das Gefühl oder so eine Art von Angst oder Unsicherheit, wo du gedacht hast, okay, jetzt geht das in eine Richtung, die wir nicht mehr kontrollieren können?
wir hatten immer noch zum Glück genug Puffer, sodass ich eigentlich nie an dem Punkt war, wo ich gedacht habe, das kippt so, wie es in anderen Ländern gekippt ist. Aber es gab natürlich schon so Momente, wo ich einfach auch sauer war, weil ich gedacht habe, eigentlich wäre das alles nicht notwendig gewesen. Und ich meine, es sind natürlich Menschen gestorben, die nicht hätten sterben müssen. Und hätten wir das irgendwie besser hinbekommen, da gibt es viele Gründe, weswegen das nicht so gut geklappt hat. Aber man sieht ja, es gibt Gesellschaften, die haben das gut hinbekommen und da gab es kaum Tote. Und es gibt Gesellschaften, die haben einfach jede Menge Tote akzeptiert. Teilweise auch ohne, dass es in der Bevölkerung irgendwie wirklich Unmut gab.
Wir machen eine kurze Pause. Und die möchte ich wie immer nutzen, um etwas loszuwerden. Die Folge Nummer 4 mit Willi Herren war bis jetzt die mit Abstand erfolgreichste Folge überhaupt. So viele Nachrichten und so viel Feedback habe ich bis jetzt noch nie auf eine Folge bekommen und es haben sich so wahnsinnig viele Kölner und vielleicht auch Nicht-Kölner diese Folge angehört. Einfach irre. Was ich weiß und was ihr nicht wisst, ist etwas über meine nächsten Gäste. Und die werden der absolute Wahnsinn. Ich bin schon etwas stolz, dass ich in den nächsten Tagen extrem prominente und natürlich super spannende Menschen treffen werde. Die nächsten Folgen werden definitiv hörenswert und glaube ich auch sehr, sehr spannend. Damit ihr sie nicht verpasst, folgt mir doch einfach auf Instagram oder Facebook oder beides, 02 Podcast, und folgt uns natürlich auch auf Spotify und Amazon und Deezer und wie sie alle heißen. Und über eine Bewertung würde ich mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Und nun, wie immer, genau jetzt, Handy raus, Story machen und 02 Podcast verlinken. Denn ich möchte so gern wissen, wo ihr die Tresengespräche gerade so hört. So, und nun geht's weiter mit Intensivmediziner Alexander. Erhaltet ihr im Krankenhaus, wenn ihr jetzt da arbeitet und mit solchen Situationen umgehen müsst, vor allem, ich sag mal, so gerade die ersten Wochen, erhaltet ihr da irgendwie Unterstützung? Habt ihr da, ich sag mal, von psychologischer Unterstützung oder... Weil ich meine, ich kann mir ja schon vorstellen, hast du ja selber gesagt, wenn du da stehst und du weißt, jetzt geht's nur langsam los, wurde euch da Hilfe angeboten?
Jetzt nicht wirklich organisiert, wobei das natürlich, zumindest in meinem Bereich, sind wir das auch zum Stück weit gewohnt. Also ich glaube, die meiste Unterstützung findet man eigentlich im Kollegenkreis. Ich glaube, wenn die Stimmung im Team gut ist, braucht man nicht so viel Unterstützung. Es ist eher so, wenn Menschen den Eindruck haben, dass sie nicht ernst genommen werden, wenn sie den Eindruck haben, sie haben keinen Einfluss auf das, was da jetzt so abläuft. Wenn die Menschen überarbeitet sind, dann entsteht Unmut und dann entsteht Frust. Aber das haben wir zum Glück immer irgendwie, glaube ich, einigermaßen hinbekommen, dass die Stimmung nicht komplett kippt. Im Augenblick ist es, glaube ich, aber langsam so, wenn das immer schlimmer wird, dann kippt die Stimmung einfach, weil die Leute auch nicht mehr können. Es geht ja jedem so. Ja, keiner hat mehr Lust und keiner kann dieses Thema mehr hören. Ja. Und in der Klinik sagt man, wieso geht das jetzt schon wieder los? Wieso hat man das nicht irgendwie verhindern können?
Ja. Ich war während der Pandemie im Sommer letzten Jahres, war ich auch eine Zeit lang im Krankenhaus und auch in der Uniklinik Köln. Und da habe ich mich so gefragt, die Stimmung war außerordentlich gut so auf meiner Station. Also die Pfleger waren alle mega drauf, lachen auf dem Flur. Es hat wirklich, man hat gemerkt, die haben Spaß. Wie schafft ihr das während der Arbeit? Jetzt unabhängig von Corona. Weil ich meine, man sieht ja schon viel Leid, ne? Und ich sag mal, die Leute, die da im Bett liegen, sind meistens jetzt nicht so gut drauf. Wie schafft ihr das da so witzig zu bleiben oder allgemein gut drauf zu bleiben?
Ich glaube, man braucht das, um diese Arbeit machen zu können. Also es gibt manchmal Angehörige, die sagen, wieso lachen die Menschen auf einer Intensivstation? Das ist doch alles so traurig. Ich sage denen auch immer, seien Sie froh, dass die Menschen hier noch lachen können, weil wenn sie auf einer Intensivstation sind, wo keiner von den Leuten, die da arbeiten, lachen kann, dann sollten sie da besser nicht liegen. Es gibt natürlich Momente, wo einem gar nicht nach Lachen zumute ist, aber auch da muss man einfach irgendwie eine positive Einstellung behalten. Und wenn man die nicht behalten kann, dann ist man da auch, glaube ich, irgendwie falsch.
Gab es einen Moment im letzten vergangenen Jahr, wo dir so gar nicht nach Lachen zumute war?
Klar, gab es immer wieder. Also wenn man irgendwie Kindern erklären muss, dass die Mama, der Papa stirbt, oder wenn man dann auch einfach Ehepaare hat, die beide parallel da liegen und man dem einen sagen muss, dass der andere gerade im Sterben liegt und der selbst auch nicht weiß oder sie nicht weiß, ob sie überlebt, dann sind es schon irgendwie Dramen. Oder wenn man mitbekommt, das ist jetzt auch mehrfach der Fall gewesen, wir haben Patienten und dann hört man die Mutter, Mutter zum Beispiel, die jetzt gar nicht so alt ist, liegt bei uns auch im Sterben und erklärt das den Angehörigen. Die sagen, ja, die Oma ist auch jetzt letzte Woche an Covid gestorben. Das betrifft halt ganze Familien und es sind Dramen in Familien, die sich da abspielen. Das lässt einen natürlich nicht kalt und da ist man dann auch nicht gut drauf. Aber man muss das auch irgendwie verarbeiten. Und wenn man das nicht kann und nicht diese Resilienz hat, danach auch wieder zu sagen, okay, es muss irgendwie weitergehen, dann kann man den Job nicht machen. Also wir sind auch, glaube ich, ein bisschen selbstselektioniert. Und man lernt natürlich auch Strategien, damit besser umzugehen.
Glaubst du, die Pandemie hat sich für die nächsten 30 Jahre deines Berufslebens verändert? Hat die was mit dir gemacht, was vielleicht sonst nicht gekommen wäre?
Sicherlich. Also ich glaube, sowas geht an keinem vorbei. Sie hat natürlich sicherlich auch das Bewusstsein geweckt, dass es sowas gibt und dass man das noch ernster nehmen muss und mehr Aufwand betreiben muss, zu verhindern. Es hat bei mir aber sicherlich vor allem persönlich vieles angestoßen, weil einfach diese Pandemie hat so viele Schwächen unserer Gesellschaft offengelegt es ist frustrierend zu sehen, dass wir, glaube ich, wenig daraus lernen, so wie ich das jetzt einschätze.
Wie würdest du die Schwächen definieren oder was ist so eine? Was?
Das fängt bei unserer Politik an. Hängt natürlich auch von uns Bürgern ab, dass wir komplexe Themen eben auch nicht komplex diskutieren können, sondern dass wir immer nur nach einfachen Lösungen suchen. Die können so ein komplexes Problem einfach nicht lösen. Ja. Dass wir auch nicht wissen, wie man mit Unsicherheit umgeht und das auch mal zu tolerieren. Wir wussten am Anfang und wissen auch heute viele Dinge nicht und es wird immer alles in einer Absolutheit gesagt, wir müssen dies und jenes machen, obwohl wir in vielen Bereichen immer noch nicht wissen, ob das der beste Weg ist. Und das muss man einfach offen sagen können. Man muss offen sagen können, wenn man Fehler macht. In dieser Situation kann man häufig Fehler machen und die muss man möglichst schnell korrigieren. Aber da braucht man eine andere Fehlerkultur. Unser Bildungssystem, dass wir auch zu wenig digital sind. Es gibt so viele Faktoren, wo es schiefläuft, dass unsere Institutionen einfach kaputt gespart wurden. Und man hat so gesehen, unser öffentlicher Gesundheitsdienst ist einfach nicht in der Lage, mit sowas fertig zu werden.
Ja.
Es muss uns, glaube ich, bewusst sein, dass man für einen Staat auch irgendwie Aufwand betreiben muss, über den finanziellen hinaus. Und wenn wir uns dann nicht alle engagieren, wird das nicht klappen. Und die nächste Herausforderung steht ja eigentlich schon vor der Tür. Also es wird vielleicht wieder eine Pandemie geben, wir wissen es nicht, aber es kann eine geben. Der Klimawandel ist sicherlich auch so ein Problem und das sind alles so komplexe Probleme, auf die wir bisher, glaube ich, keine gute Lösung gefunden haben.
Sehe ich auch so. Und ich habe mir da gestern Abend nochmal Gedanken gemacht. Ich meine, wir haben jetzt den 25. März, das müssen wir mal kurz sagen, weil ich nicht genau weiß, wann die Folge rauskommt. So Probleme, die wir aktuell haben, werden dann irgendwie gefühlt nachts am Dienstagnacht irgendwie um 3 Uhr völlig übermüdet irgendwie geregelt. Ne? Das von 17 Leuten finde ich halt auch super schwierig. Wir stehen vor der dritten Welle. Oder wir sind in der dritten Welle, je nachdem.
Ich würde sagen, wir sind in der dritten Welle, ja.
Wie siehst du die nächsten 3 Wochen, wenn du sie prophezeien würdest?
Ehrlich gesagt, ich sehe sie kritischer als alles, was wir davor hatten, weil ich glaube, die Kräfte in unserer Gesellschaft alle irgendwie ermattet sind, sowohl in der Politik als auch bei jedem Bürger. Und wir gleichzeitig auch aufgrund dieser Situation so ein bisschen im Gesundheitssystem, wenn man die Intensivbelegungen vergleicht mit dem Hochpunkt der zweiten Welle, dann ist die Intensivauslastung im Augenblick fast auf dem gleichen Niveau. Nicht mit Covid-Patienten, aber generell mit Intensivpatienten, weil wir eben auch jetzt teilweise kompensierend, viele Kliniken haben Verluste gemacht. Das heißt, die versuchen jetzt natürlich auch wieder Geld zu verdienen, machen jede Menge Operationen. Die Intensivstationen sind jetzt schon voll und es fängt jetzt erst die dritte Welle an. Wenn wir da nicht bald reagieren, werden wir auf eine Situation treffen, dass die Intensivstationen zum Beginn einer Welle so voll sind wie noch nie. Und dann kann es schon irgendwie Probleme geben. Das werden wir immer in Deutschland, glaube ich, hinbekommen. Aber die Frage ist, zu welchem Preis? Wie viele Menschen müssen sterben, damit wir das hinbekommen? Und das betrifft nicht nur Covid-Patienten, sondern das wird ja auch die Patienten treffen, die aus anderen Gründen operiert werden. Die werden dann plötzlich eventuell nicht so schnell oder zu spät einen Platz auf einer Intensivstation finden.
Ich finde, das vergisst man immer total. Man denkt immer sehr viel an die Covid-Patienten, aber wie du schon richtig sagst, ne, es liegen halt auch andere Leute auf der Intensivstation und wollen operiert werden oder wollen medizinisch betreut werden. Und wenn die Intensivstationen voll sind, wird es schwierig halt irgendwann. Gehen wir mal auf die andere Seite. Wir haben uns jetzt schon ein bisschen unterhalten darüber. Jetzt gibt es Leute in Deutschland oder auf der ganzen Welt, die das Ganze ein bisschen anders sehen. Wie denkst du darüber, wenn du so Demos siehst aus Leipzig, aber hier in Köln waren ja auch schon ein paar unterwegs. Was geht in deinem Kopf vor, wenn du sowas siehst?
Primär ist man natürlich erstmal wütend. Ganz klar, dass man denkt, was sind das für Idioten, wieso verstehen die das nicht, ist das denen egal, wieso sind die so egoistisch. Andererseits als Arzt wundert einen das nicht so wirklich, weil es einfach zutiefst menschlich ist. Ich habe so viele Patienten vorher schon gehabt, die sind krank, teilweise auch krank aufgrund ihres Lebensstils, denen sagt man, sie müssen abnehmen.
Das war nur die Zeit.
Sie müssen abnehmen, sie müssen irgendwie weniger Alkohol trinken, hören Sie bitte auf mit dem Rauchen. Und die nehmen das nicht ernst und sagen, Herr Doktor, das ist alles Blödsinn und keine Ahnung, ich kenne so viele Leute, die sind auch alt geworden. Das ist ja immer dasselbe Phänomen, das dahinter steckt.
Meinst du, also die Menschen schützen sich selber so ein bisschen oder?
Das ist, ja, das Verleugnen ist, man will sich manchmal auch nicht zugeben, dass man das, was man selbst will und die eigenen Interessen vielleicht in dem Fall hinten anstehen oder es ist irgendwie zutiefst menschlich zu sagen, ich will Dinge nicht sehen, die mir nicht in mein Konzept passen. Mhm. Und das sehe ich täglich. Das ist jetzt hier halt auch teilweise, muss man sagen, durch die Politik natürlich zusätzlich noch hochgepusht. Das ist immer falsch, wenn sowas politisiert wird. Dann sind Leute einfach nur aus Prinzip gegen irgendwas. Mhm. Das hat man in den USA, glaube ich, noch viel mehr gesehen als hier in Deutschland. Und es liegt einfach auch daran, dass gerade dieses Virus oder diese Pandemie genau unsere Schwächen ausnutzt.
Ja.
Also eigentlich nur so ein Virus kann eine Pandemie machen. Also wenn dieses Virus wäre wie Ebola und ein Großteil der Menschen, die sich infizieren, auch sterben, dann würden wir hier nicht diskutieren. Dann würden die Leute auch nicht auf die Straße gehen.
Genau das Mittelding.
Demonstrieren. Ne? Andererseits würde sich dann dieses Virus auch nicht ausbreiten können, weil die Leute von alleine zu Hause bleiben und wirklich nicht vor die Tür gehen. Ein Virus, das man nicht sieht, das nur ein Teil der Menschen trifft und dann kann man auch streiten, wie groß ist der wirklich. Das scheint für die Menschen so wenig zu sein und am Anfang, bevor es wirklich explodiert, kennt man auch keinen, der daran gestorben ist. Das nutzt all unsere Schwachpunkte aus, die wir als Menschen haben. Ja. Deswegen ist dieses Virus so gefährlich und so erfolgreich.
Es ist halt einfach nicht fassbar, ne? Also so,
ja,
so
greifbar. Wäre es viel tödlicher, wäre es nicht so erfolgreich geworden, glaube ich, fast. Ja? Ja. Also dann hätte es sich nicht so ausbreiten können.
Hast du jemanden in deinem Freundeskreis, der das Ganze leugnet oder anders sieht? Oder in deinem Bekanntenkreis?
So richtige Leugner kenne ich in meinem Bekanntenkreis nicht. Allerdings kann es auch durchaus sein, dass sie sich nicht trauen, das mir gegenüber zuzugeben.
Hast du Facebook?
Ich bin, glaube ich, zwar Facebook, aber ich nutze das nicht. Okay. Ich schaue da auch nicht rein. Das ist.
Ich habe das bei mir extrem gemerkt. Also bei mir, das fand ich jetzt total abgefahren. Ich habe Facebook und bin auch, also ich nutze das oft. Bei mir hat man richtig gemerkt, wie Menschen abgedriftet sind. Also wirklich gestandene Männer, auch wirklich Geschäftsleute, die am Anfang der Pandemie noch sehr seriös mit dem Thema umgegangen sind. Und je länger sich das gezogen hat, umso mehr sind die in diese Welt, die wir gerade genannt haben, total abgedriftet. Und mittlerweile habe ich wirklich Menschen, die das halt leugnen, ne, von denen ich das niemals gedacht hätte. Findest du, das habe ich mich gefragt, die Frage kommt aus einem anderen Podcast, ich habe die neulich gehört und fand die mega spannend. Kann man mit einem Corona-Leugner befreundet sein?
Ich glaube schon. Ich glaube, ich würde mich schon streiten. Ehrlich gesagt, die Frage ist, ob der das aushält, sich mit mir zu streiten. Ich kann damit leben. Also für mich ist das kein Grund, jetzt nicht mit jemandem befreundet zu sein. Ich würde mich schon wundern, wenn es in meinem Freundeskreis jemand gäbe, der das wirklich so komplett leugnet und auch nicht mal offen darüber diskutieren kann, wenn jemand so zumacht, der sagt, dass, also wer sagt, dieses Virus gibt's nicht? Das ist natürlich Bullshit. Ja, wer sagt, dieses Virus bringt keine Menschen um, auch Blödsinn. Klar, da kann man drüber streiten, dann kann man auch sagen, aber ich kann auch irgendwann verstehen, dass manche Leute das einfach ausblenden und verleugnen. Das ist eine natürliche Reaktion. Das sind sicherlich wahrscheinlich nicht meine besten Freunde, würde ich mal tippen. Okay. Aber das ist für mich jetzt kein Grund zu sagen, ich kann mit demjenigen nicht. Im Gegenteil, es gibt so manche Leute, die natürlich in meinem Freundeskreis, die schon eine Gegenposition haben und sagen, wir müssen mehr öffnen und man muss da auch abwägen und da bin ich anderer Meinung. Aber da kann man auch drüber diskutieren und da kann ich auch sagen, okay, ich bin ja bereit, auch abzuwägen. Also aber dann muss man auch gesellschaftlich dazu stehen und das auch offen diskutieren. Was ich halt häufig bei meinen Patienten sehe, ich habe dann Angehörige, die sagen, aber nee, ich kann mir nicht vorstellen, mein Partner ist doch so jung und es sollte doch eigentlich nur die Alten treffen und ich weiß gar nicht, wo er das hat. Die stehen dann vor mir mit der Maske, die sozusagen unter der Nase hängt. Okay. Da weiß man natürlich, woher das kommt. Dann denkt man so, das sind genau die Leute, die es eigentlich geleugnet haben und jetzt auf einmal jammern die, dass in ihrem eigenen Bekanntenkreis jemand stirbt und in ihrem direkten Umfeld. Den kann man eigentlich auch keinen Vorwurf machen. Also man könnte natürlich sagen, wissen Sie, das haben Sie jetzt irgendwie selbst verursacht. Aber
zielführend ist das wahrscheinlich.
Das ist nicht zielführend und es ist einfach eine menschliche Reaktion. Wir Menschen sind einfach nicht vollkommen rational. Wenn wir vollkommen rational wären, gäbe es diese Pandemie nicht. Würden sich an alle Maßnahmen halten. Wenn sich alle jetzt an die Maßnahmen, die jetzt vorgeschlagen sind, halten würden, würde das alles funktionieren. Aber ehrlich gesagt, die meisten von uns treffen sich irgendwo wahrscheinlich und halten sich eben nicht an die Abstandsregeln. Die trinken Alkohol, dann umarmen die sich mal, dann sind die Masken auch nicht wirklich auf. Sonst würde sich diese Infektion ja gar nicht ausbreiten. Kein Kontakt oder zumindest eine deutliche Kontaktreduktion und das wäre kein Problem.
Du sprichst ein spannendes Thema an, mit dem ich mich halt echt viel beschäftige. Viele Bekannte oder Freunde, kennst du wahrscheinlich auch, dann hört man mal sowas wie, oh, heute Abend treffe ich mich mal mit 4-5 Leuten zum Grillen oder irgendwelche Sachen, die halt eigentlich nicht erlaubt sind. Ich habe am Anfang sehr vehement dagegen argumentiert, habe die Leute darauf angesprochen, ich so, muss das sein? Also ich habe gesagt, ob es sein muss, ob das jetzt sinnvoll wäre, ob er sich das mal überlegen möchte oder jemand, der seine Eltern besucht, einfach so zwischendurch in der Hochphase der Pandemie. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin das mittlerweile leid. So, ich habe da irgendwie keine Kraft mehr zu diskutieren mit den Leuten. Wie siehst du das, wenn jetzt jemand in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis sagen würde, okay, ich treffe mich heute Abend mit 10 Leuten und wir machen das jetzt einfach mal. Man muss ja auch Spaß haben, so nach dem Motto. Wie gehst du damit um? Argumentierst du? Diskutierst du?
Ich versuche natürlich zu erklären, dass es schlecht ist und dass das natürlich der Mechanismus ist, weswegen wir jetzt in den Problemen stecken. Also wir müssen ja nicht darüber diskutieren, alle sagen, ja, wieso ist das jetzt schon wieder Lockdown und immer wieder wird es verlängert und so. Das liegt eben daran, dass jeder von uns diese Schwäche hat und sich trotzdem mit Leuten trifft. Und manchmal würde es einfach nur vielleicht eine intelligentere Herangehensweise benötigen. Aber das ist ja auch was leider schade ist. Wir haben die Zeit, die wir hatten, nicht genutzt, um die Informationen zu gewinnen, wie wir damit besser umgehen können. Ich glaube persönlich, also wenn zum Beispiel solche Empfehlungen rauskommen oder so Verordnungen, dass man mit einer Maske irgendwo joggen soll, dann halte ich das natürlich für vollkommen Humbug. Ich glaube nicht, dass sich jemand infiziert, weil jemand an einem vorbeijoggt, also außer man läuft direkt in den anderen rein und selbst dann weiß ich nicht, ob man sich dann unbedingt ansteckt. Das ist, glaube ich, kontraproduktiv, zumal es dafür auch keine Evidenz gibt. Also es gibt keine Daten, die zeigen, dass das wirklich ein Ansteckungsrisiko ist, das zu dieser Pandemie irgendwie beiträgt. Aber dazu muss man auch immer sagen, das Problem ist, wir wissen es halt immer noch nicht. Das sagen zu wenige Leute. Wir wissen viele Dinge nicht. Jeder sagt, das ist nicht gefährlich und das ist auf jeden Fall ganz schlimm. Bei manchen Dingen wissen wir es, aber bei den meisten Dingen wissen wir es nicht. Die meisten meiner Patienten, wenn ich die frage, wissen sie nicht, wo sie sich angesteckt haben. Das ist das Problem. Wir wissen nicht, wo die sich angesteckt haben. Und das wird wahrscheinlich dann irgendwo im privaten Bereich gewesen sein, wenn irgendwann nicht die Schutzmasken aufhören, weil wir wissen, die schützen schon. Und der Abstand nicht eingehalten wurde. Und es passiert bei vielen Menschen, ohne dass sie es zugeben, zu häufig. Und wenn man sich mit Freunden trifft, heutzutage könnte man Tests machen, das reduziert das Risiko. Toll ist es natürlich nicht, wenn sich ausgerechnet 10 Leute treffen. Das wäre auch nicht erlaubt offiziell.
Ja.
Aber wenn man sich testet und dann danach sagt, okay, ich treffe mich dann aber auch für einen längeren Zeitraum nicht mehr mit 10 Leuten, dann wäre da eigentlich keine Infektionskette dazu. Vor allem, weil die dann in der Regel ja noch nachvollziehbar wären. Das Schlimmste sind die Infektionen, die stattfinden, wo wir nicht nachvollziehen können, wo kommen die her. Wenn man sich in einem kleinen Kreis in einer Familie ansteckt, dann kann man diese Infektionskette unterbrechen. Wenn Leute sich mit 20 Leuten irgendwo getroffen haben und danach nochmal irgendwo auf einer illegalen Party waren, wo auch wieder 100 Leute waren. Das sind Infektionsketten, die kann man nicht mehr nachvollziehen und die tragen eben zu dieser Verbreitung bei, soweit wir wissen, muss man immer wieder sagen. Wir wissen viele Dinge immer noch nicht und Das finde ich tatsächlich schade, dass wir in Deutschland, im so hochentwickelten Land, es nicht geschafft haben, die Zeit zu nutzen, um wirklich wesentliches Wissen zu generieren. Ja? Also auch diese Öffnungsdiskussion, man könnte systematisch testen, welche Öffnungsstrategie die beste ist, aber jeder macht irgendwas und am Schluss gibt es dazu nicht mal Daten, um wirklich zu analysieren, hat das denn funktioniert? Und das finde ich irgendwie, das finde ich eigentlich ein Desaster, dass man nicht das Geld dafür ausgibt, sowas wirklich zu erfassen und stattdessen lieber von einem Lockdown zum nächsten rennt. Ja.
Was glaubst du, gibt uns früher Freiheiten? Flächendeckendes Testen oder viele geimpfte Menschen?
Ich glaube, es ist, die Impfungen sind am Schluss wahrscheinlich die Lösung, zumal wir sehr viele Impfstoffe haben, die extrem gut wirksam sind. Das Problem, das ich immer noch sehe, ist, dass viele denken, jetzt wo wir impfen, ist das ein Freifahrtschein, dass wir alles andere sein lassen können und gar nicht mehr aufpassen müssen. Es gibt sicherlich immer noch ein gewisses Risiko, dass sich Mutanten entwickeln, die eben von der Impfung nicht abgedeckt sind. Und dann haben wir ein echtes Problem. Mhm. Zum Glück, und das muss man ja sagen, einer der großen Erfolge dieser Pandemie ist, dass wir es geschafft haben, mit der modernen Forschung schnell wirksame Impfstoffe herzustellen. Also so schnell, wie wir dieses Virus entschlüsselt haben und Verständnis über die grundlegenden Mechanismen dieses Virus gefunden haben, das ist noch nie da gewesen. Und dass man so schnell einen Impfstoff entwickelt hat, ist ein absolutes Phänomen. In allen anderen Bereichen haben wir vollkommen versagt. Mhm. Und das sollte man, und wir werden den Impfstoff auch anpassen können. Das ist sicherlich auch möglich, aber es ist, ich glaube, es gibt immer nur eine Kombination. Man kann nicht nur auf eins setzen. Und das ist auch individuell in jedem Land unterschiedlich. Ich meine, es gibt Länder wie Israel, die sicherlich sehr extrem auf die Impfung setzen. Bei denen bleibt aber auch nichts anderes übrig, weil sie einen großen Teil der Bevölkerung haben, der auf alle Regeln pfeift und der sich nicht an diese Regeln hält, die sozusagen vor einer Ausbreitung der Infektion schützen. Mhm. Und die haben das früh erkannt, haben gesagt, das ist der einzige Weg, auf den wir setzen können, haben sich darauf konzentriert. Ja. Es gibt andere Länder, die haben einfach die Ausbreitung effektiv eingedämmt, die bräuchten wahrscheinlich nicht mal impfen. Ja? Ja. Das kommt, ist individuell sehr unterschiedlich. Ich glaube, man kann nicht pauschal sagen, das ist die beste Strategie. Das ist individuell für jede Situation unterschiedlich. Das
aber man kann pauschal sagen, wir machen es falsch.
Genau, also irgendwas machen wir im Augenblick nicht gut, weil wir haben jetzt eine dritte Welle und andere können vielleicht drumherum kommen, aber auch da muss man vorsichtig sein. Wir haben immer gesagt, am Anfang haben alle gesagt, Deutschland ist ein Musterland, die kriegen das super hin und alle waren neidisch und inzwischen lachen viele über Deutschland, weil Deutschland es nicht hinbekommt. Ja. Das kann sich sehr schnell ändern. Also nicht jede Strategie ist zu jedem Zeitpunkt gleich wirksam, weil die Ausgangssituation ist eine andere. Die dritte Welle jetzt verhält sich komplett anders als die zweite. Also man kann nicht unbedingt sagen, das, was in der zweiten funktioniert hat, funktioniert in der dritten.
Ich erinnere mich noch an einen Zeitpunkt im März 2020, wo wir abends um 21 Uhr auf den Balkon standen und geklatscht haben.
Ja.
Wie kam das bei euch an?
Ehrlich gesagt, ich habe mir das gedacht, was ich mir jetzt auch denke, warte mal, in einem Jahr ist das alles Makulatur und ehrlich gesagt nur ein schöner Gag gewesen letzten Endes. Mhm. Aber es ist, damals haben auch alle davon gesprochen, dass wir vielleicht solidarischer werden und uns mehr auf andere Werte besinnen. Ehrlich gesagt, das hat sich gezeigt, dass ich bin da vielleicht ein bisschen zynisch, aber es hat sich schon gezeigt, dass vieles von dem eben sich nicht geändert hat. Das finde ich auch schade. Okay. Ja, also wir hätten daraus, glaube ich, was lernen können.
Glaubst du, dass wir überhaupt nichts mitnehmen, was das Thema Pflege und Arztberuf mitnimmt? Ich konkretisiere die Frage mal. Glaubst du, dass Pflegekräfte im Jahr 2022 mehr Geld verdienen werden als im Jahr 2021 und davor?
Ich glaube nicht substanziell. Nee. Glaube ich nicht.
Meinst du, dass die Leistung oder viele Geschehnisse während der Pandemie schnell in Vergessenheit geraten werden?
Ja. Das ist auch so ich glaube, das ist ein typisch menschliches Phänomen. Ist zum Teil ja auch manchmal gut, dass man viele Dinge schnell verdrängen kann und nicht immer präsent hat. Aber wir sollten wirklich die Gelegenheit nutzen, die eklatanten Fehler, die wir jetzt gemacht haben, zu ändern, weil die Probleme, die wir in Zukunft haben, werden dann auch komplex sein und die werden uns wirklich existenzgefährdend sein. Die werden wir nur lösen, wenn wir da andere Herangehensweisen entdecken. Mhm. International, also das sind ja auch Probleme, die sich alle nicht auf nationaler Ebene lösen lassen. Ich weiß es nicht. Ich sehe jetzt im Augenblick nicht viel von dem wir gelernt haben, aber ich hoffe, ich bin Optimist. Also ich hoffe, dass wir natürlich schon irgendwie ein bisschen was davon lernen.
Wir haben ganz am Anfang über deinen ersten Patienten gesprochen. Weißt du, was aus dem geworden ist?
Ja. Also ich bin so ein bisschen vorsichtig, ich rede nicht gern über meine Patienten, weil die können sich manchmal erkennen und so und das ist immer irgendwie blöd.
Kannst du sagen, ob es gut ausgegangen ist?
Ja.
Ist gut ausgegangen?
Ja.
Das ist ein schönes
Ende, ja, quasi. Ja, man muss dazu aber sagen, gut ausgehen ist ja immer irgendwie individuell unterschiedlich. Also gut ausgehen würde man ja normalerweise mal sagen, hat überlebt. Aber ich habe auch Patienten erlebt, die überlebt haben und gesagt haben, Herr Doktor, das habe ich mir anders vorgestellt. Ich finde das jetzt nicht toll, der Zustand, in dem ich bin.
Ach krass, nach einer Covid-Erkrankung.
Ja, Intensivmedizin hinterlässt Spuren und wir können manchmal Menschenleben retten, aber der Zustand, den der Mensch danach ist, ist nicht der, den er sich vorgestellt hat. Das ist das, worüber ich jeden Tag mit den Angehörigen, mit den Patienten diskutieren muss, weil wir können vieles, aber in der Regel geht keiner besser raus, als er reingekommen ist. Das muss einfach immer allen klar sein.
Was sind das dann für Beschwerden, mit denen die Leute rausgehen?
Die dauerhafte Pflegebedürftigkeit.
Aufgrund einer Covid-Infektion.
Genau. Also das sind schwere Verläufe, die einfach Spuren hinterlassen. Die Menschen können viele Dinge, die sie vorher konnten, können die nicht mehr. Es gibt eine Patientin, die war über 80. Das war so eine Patientin, da hätte jeder gesagt, wer über 80 ist und so auch krank auf der Intensivstation liegt und vor allem so lange, der überlebt das nicht. Und wenn, ist derjenige oder diejenige danach pflegebedürftig. Und ich habe noch Kontakt zu ihr und die, von der sehe ich immer wieder mal Fotos, falls sie zuhört, liebe Grüße, der geht's gut. Also die ist fast so, wie sie vorher war. Und das ist schon schön natürlich, aber das klappt halt nicht bei vielen, das muss man ganz ehrlich sagen.
Wie gehst du mit so Scheitern um? Ist das für dich Scheitern, wenn jemand nicht so rekonstruiert wird, nenne ich das jetzt mal?
Wenn die Patienten danach unzufrieden damit sind, sehe ich das schon ein bisschen als Scheitern. Deswegen, weil ich irgendwie vielleicht es nicht geschafft habe, den Patienten oder den Angehörigen zu vermitteln, was realistisch ist. Andererseits ist es auch so, dass wir in unserer Gesellschaft uns nicht damit beschäftigen. Unsere Gesundheit ist angeblich unser wichtigstes Gut, aber da gibt es kein Unterrichtsfach zu. Wir lernen das nie und wir versuchen, krank sein, so lange wie möglich irgendwie aus unserem Gedächtnis zu verbannen und uns nicht damit zu beschäftigen. Und wenn es dann kommt, sind wir plötzlich überrascht. Und dabei ist es häufig natürlich auch teilweise ein Produkt unseres Lebensstils. Man lernt natürlich auch dazu am Anfang, wenn man gerade in die Intensivmedizin geht, will man Menschenleben retten. Man muss es aber, glaube ich, in meinem Job auch realistisch sein. Ich werde viele Menschen nicht retten können. Und dann ist es manchmal auch ein Erfolg, wenn ich dazu beitragen kann, dass jemand würdevoll sterben kann.
Begleitest du so einen Prozess dann?
Ja.
Sowohl, ich sag mal, organisatorisch als auch dann wirklich mit Worten und?
Mit Worten und manchmal bin ich oder sind die Pflegekräfte, unser Team, die Letzten, die dabei sind.
Vor allem jetzt wahrscheinlich.
Das konnten wir zum Glück bei uns verhindern, wenn Angehörige da sind. Wir haben es zum Glück bei uns immer hinbekommen und da hat auch irgendwie der klinische Vorstand uns immer unterstützt. Die nächsten Angehörigen konnten immer dabei sein. Also es gab ja Kliniken, die keinen Besuch zugelassen haben, auch auf Intensivstationen. Das haben wir immer für falsch gehalten. Und wir haben es immer, wenn es irgendwie ging, außer die Angehörigen waren in Quarantäne, dann geht es natürlich nicht, ermöglicht, dass unsere Patienten nicht alleine sterben, wenn es irgendwie geht.
Wenn du den Menschen da draußen, egal wie, sagen wir mal alle Menschen in Deutschland, wenn du denen irgendetwas sagen könntest, in einem Satz, was die Pandemie betrifft oder was deine Arbeit betrifft oder was du willst, was die wissen sollten. Was wäre das?
Ich bin jetzt der Falsche, um irgendwie den Leuten irgendwelche Sachen vorzuschreiben. Ich glaube, was wir lernen müssen, ist, dass solche komplexen Probleme eben nicht einfach zu lösen sind, auch wenn wir uns das immer wünschen und dass wir alle das auch mittragen müssen. Das bedeutet, dass man zum einen die Anforderungen an Politiker hat, eben keine einfachen Lösungen zu liefern und die Politiker, die nur die einfachen Lösungen liefern, eben auch nicht wählt. dass man gleichzeitig auch akzeptiert, dass Leute Fehler machen in allen Bereichen, weil in so einer Situation weiß keiner die Lösung. Das wird auch bei der Klimakrise das Gleiche sein. Wir wissen viele Dinge nicht. Wir werden bestimmte Dinge sind klar, was man machen muss, aber auf dem Weg dann wird man viele Fehler machen und das war jetzt auch so und das muss man einfach auch akzeptieren. Und ich glaube, da haben wir zu wenig Akzeptanz in der Bevölkerung, dass uns zum einen mal jemand was sagt, was uns nicht passt, aber auch zuhört und dann eben sagt, naja, das stimmt schon, wir müssen alle irgendwie ein bisschen Teil dazu beitragen. Das wäre so mein Wunsch, aber es ist halt irgendwie im Augenblick immer alles so zugespitzt. Jeder will nur noch das hören. Das ist sicherlich auch durch die sozialen Medien natürlich irgendwie verschärft. Wenn in so einer Echokammer, in der man immer nur seine eigene Meinung hört und das kann man, da rutscht man ja leicht rein, sagt man immer so, ach, das ist doch alles Quatsch und es wird alles zu hoch gespielt, das ist doch nicht gefährlich und wer stirbt denn schon daran? Andere machen totale Panik und da wird jeder, der auch nur irgendwie, keine Ahnung, einmal die Maske in der Öffentlichkeit auszieht oder draußen schon beschimpft, das ist ja natürlich alles Quatsch. Ja, ich glaube, man muss da so ein bisschen irgendwie entspannter rangehen, aber eben auch realistisch und sagen, es gibt bestimmte Dinge, die sind unsicher und wenn wir es nicht wissen, dann sind wir lieber vorsichtig und wir müssten uns aber bemühen, möglichst schnell die Dinge zu klären und dann kann man bestimmte Dinge auch öffnen, aber die Dinge sind halt einfach nicht so einfach. Wo ich mich immer ärgere, ist zum Beispiel Schulöffnung. Ich meine, ich finde es total wichtig, dass Kinder in die Schule gehen und in die Kitas und ehrlich gesagt, die leiden, glaube ich, am allermeisten darunter. Aber wir haben es ja nicht mal hinbekommen, diese Fragen zu klären. Wie gefährlich ist das? Wie kann man das am ehesten öffnen? Und selbst die dann für eine Öffnung plädieren, verstehen manchmal aber auch eigentlich nicht, dass ausgerechnet die Kinder, die am ehesten darauf angewiesen sind, dass sie in die Schule gehen können, weil sie eben aus Familien kommen aus sozioökonomisch prekären Situationen, genau diejenigen sind, die, wenn man das nicht sicher machen kann, auch wiederum diejenigen sind, die am meisten darunter leiden, weil wenn die ihre Familie infizieren, die häufig eben auch in Mehrfamilienhaushalt sind, dann haben die plötzlich keine Eltern oder keine Großeltern mehr und das ist für die dann auch schlimm. Dann kann man sagen, die sind zwar zur Schule gegangen, aber die Familie ist zerstört. Das bringt denen auch keinen Vorteil. Ja. Und das haben viele Politiker nicht verstanden. Dieses Cocooning, wir schützen die Risikogruppen, das ist vollkommen unrealistisch, meiner Meinung nach, wenn man nicht versteht, wie viele Menschen leben müssen. Die Politiker denken manchmal, alle Familien wären so wie deren Familie, die privilegiert sind. Aber es gibt einfach in Deutschland viele Familien, die da leben drei Generationen und da in einem Haushalt. Und die können sich nicht voneinander abschirmen. Da ist Cocooning einfach nicht möglich. Ja. Da kann man sich das so lange wünschen, wie man will. Und das sind auch, ehrlich gesagt, muss man sagen, die jetzt den höchsten Preis zahlen. Auf meiner Intensivstation liegen hauptsächlich eben Patienten aus eher sozioökonomisch schwierigen Verhältnissen.
Weil der Bildungsgrad nicht dementsprechend ist oder die
Information. Ich glaube nicht mal, das ist, also klar, Bildungsgrad mag da auch was beitragen, aber die können, also nehmen wir mal mich, ich verdiene jetzt nicht schlecht, ich habe eine Wohnung, ich habe genug Platz, ich habe eine große Dachterrasse, für mich ist Isolation vielleicht einfacher als für eine Familie, die auf wenigen Quadratmetern leben muss, die keinen Garten oder sonstiges hat und dann noch eine Familie mit vier Kindern. Wie sollen die das aushalten? Das kann ich total verstehen, dass die sich nicht an alle Regeln halten können, zumal wenn die Großeltern auch noch mit im Haushalt leben. Ja. Die kann man nicht voneinander trennen. Die Kinder und die Jugendlichen wollen natürlich andere Jugendliche sehen. Die infizieren sich, stecken die Eltern an, die wiederum stecken auch die Großeltern an und dann sterben die Großeltern. Das ist ein Drama, aber das ist natürlich der klassische Kölner Student, deutsche Student, lebt hier in Köln, die Eltern trifft er an Weihnachten mal oder so, dann da ist das kein so großes Problem. Aber die Lebensumstände von einigen Menschen sind halt komplett andere.
Ja, da hast du absolut recht. Lass uns mal zur letzten Frage kommen. Was hast du im letzten Jahr gelernt, was du vorher nicht konntest?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich habe viel über Pandemien gelernt. Also das ist die erste richtige Pandemie, mit der ich zu tun habe. Ich habe auch tatsächlich gelernt, so viel Isolation auszuhalten, wie ich noch nie aushalten musste. Also ich meine, ich habe tatsächlich versucht, mich möglichst strikt an alle Sicherheitsmaßnahmen zu halten. Aber das ist schon schwierig. Also ich habe es relativ einfach, aber das fällt mir natürlich auch schwer und das muss man auch erstmal irgendwie, damit muss man irgendwie klarkommen und das habe ich gelernt. Ich habe auch gelernt, noch viel häufiger oder viel mehr Dinge kritisch zu hinterfragen. Also auch in der Medizin, es wurden so viele Dinge publiziert, erforscht, die einfach nur Nonsens waren und unser System funktioniert einfach so, dass es mehr auf Quantität als auf Qualität ankommt und ich hab gelernt, dass man gerade in der Medizin erstmal Dinge nur umsetzen sollte, neue Dinge, wenn es dafür eine gute Evidenz gibt und nicht einfach von alten, bewährten Dingen abweichen, bevor man das nicht wirklich weiß, dass es funktioniert. Also das sind so Themen wie Hydroxychloroquin. Am Anfang dieser Pandemie haben einige meiner Kollegen wirklich alles Mögliche eingesetzt, ohne jegliche Evidenz, weil man einfach auch verzweifelt war und man wollte irgendwas machen. Aber dieser Mechanismus oder dieses Bedürfnis, etwas zu machen, damit man irgendwas machen kann, hat ehrlich gesagt, wir wissen das im Nachhinein, sehr vielen Menschen geschadet. Und eigentlich hätten wir von vornherein sagen müssen, wir wissen, wie man grob solche Patienten behandelt, die ein schweres Lungenversagen haben. Und solange wir nicht einen Beweis haben, dass irgendwas anderes besser ist, bleiben wir erst bei dem, was sich bewährt hat. Das ist manchmal schwer, weil man ehrlich gesagt dann manchmal nicht viel tun kann. Und dann gibt es immer andere, die behaupten, das hier wird ganz toll. Aber man sollte nicht irgendwie zu schnell auf irgendwelchen neuen, auf irgendwelche Trends aufspringen.
Mir bleibt zu sagen, vielen, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich glaube,
hat mich sehr gefreut.
Echt eine schöne, realistische Meinung auf das Ganze und ein realistisches Bild. Ich wünsche dir für die Zukunft, vor allem für die nächsten Monate, alles Gute.
Danke. Ich habe mich sehr gefreut, hier in einer Kneipe sein zu können. Ganz ehrlich, ich muss ganz wirklich sagen, als Kölner, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich in einer Kölner Kneipe war. Das ist ein Highlight, das hast du ja mal vorhin schon gesagt, das ist, geht allen euren Gästen so.
Ich hoffe, wir sehen uns nach der Pandemie
auch nochmal hier. Ist eine tolle Sache und wenn die Pandemie vorbei ist, dann gehen wir auch mal einen Kölsch trinken.
Machen wir. Vielen, vielen Dank dir.